Folge 267. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Mentalcoach und Lebens- und Sozialberater Wolfgang Seidel.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du es noch geschafft hast, jetzt im Juni. Sehr spontan.
Ja, gerne, aber ja, bin flexibel.
Ja, zum Glück, solche Menschen braucht es mehr. Wir haben heute ein super schönes Thema, ein sehr arges Thema eigentlich, über das ich früher noch nie im Podcast gesprochen habe, so richtig als Folge. Der Juni ist nämlich der internationale Men's Health Month, also Männergesundheitsmonat, vor allem mentale Gesundheit. Und ein Thema, das dich wahrscheinlich auch sehr beschäftigt in deiner Arbeit und ein Thema, das eigentlich wenig Aufmerksamkeit und Bedeutung bekommt, würde ich mal sagen, weil es wird viel zwar drüber gesprochen, ja, mentale Gesundheit ist wichtig, aber die Männer sprechen nicht, würde ich mal sagen. Ja, wie geht's dir mit dem Thema? Was sind deine Gedanken und wie oft kommt es in deiner Arbeit vor?
Ja, wie du sagst, es wird natürlich zu wenig thematisiert, mentale Männergesundheit oder generell mentale Gesundheit. Wird da zu wenig Geld in die Hand genommen, öffentlich für dieses Thema. Bei mir selber kommt es zeitweise wieder vor, dass Kunden ein Thema haben, aber eher selten. Also ich bin eher so der jetzt Wettkampftypen betreut, ja, die jetzt sich auf den Wettkampf vorbereiten, diese mentale Performance zu steigern. Und diese Themen mentale Gesundheit, das kommt halt so mal dazwischen, wenn es, was ein Athlet irgendwie ein Thema hat oder noch ein Highlight, ja, noch ein so in diese kleine Depression fällt, wo man dann so drüber reden, das sind die Hauptthemen.
Oft erwischt es dann ja total eiskalt, man kann sich gar nicht drauf vorbereiten und plötzlich passiert etwas in einem Leben und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll.
Genau, und Depression, ja, ist ja, kann man ja nicht vermeiden, ja, das ist, kann jeden treffen und das ist, glaube ich, auch wichtig zu vermitteln, ja, an die Leute. Man kann noch so gesund leben, Depression kann jeden erreichen, ja, und das ist auch wichtig zu wissen, dass das ein bisschen entlastend sein kann.
Ja, und vor allem, wenn man sich die wichtigsten Zahlen anschaut, jeder achte Mann entwickelt im Laufe seines Lebens eine Depression. Über 3-mal mehr Männer sterben durch Suizid als Frauen und in Österreich war es so, dass 2023, da gibt es eine schöne Statistik, 1212 Menschen durch Suizid gestorben sind. Das ist 3-mal mehr als Menschen im Straßenverkehr, was echt unglaubliche Zahlen sind. Hat mich selber sehr erschüttert.
Ja, also ich höre die Zahlen jetzt von dir auch. Also ist auch sehr, sehr erschütternd, ja, wie viel da wirklich an dem sterben.
Ja. Wir werden aber nicht nur über das sprechen. Natürlich Kampfsport-Podcast, wir sprechen viel über Kampfsport auch. Vielleicht, bevor wir da ein bisschen starten, vielleicht könntest du unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen erzählen aus deinem Leben, wie bist du in das Thema überhaupt reingekommen, warum interessiert dich das sehr und du hast ja auch mit Kampfsport schon zusammen ein bisschen was gemacht, du kennst dich ein bisschen aus, kannst du uns da einen Einblick bitte geben?
Mentales Training, das interessiert mich eigentlich schon sehr, sehr lange, ich habe ja ursprünglich eine Lehre gemacht und da war damals schon ein bisschen so das Thema, habe ich mir ein bisschen recherchiert, schon mal eine Fortbildung gemacht und bin dann selber in den Leistungssport gekommen, habe Triathlon gemacht, Ironman-Rennen und da ist natürlich die mentale Komponente sehr, sehr wichtig, ja, und da bin ich eben auch drauf gekommen, dass, wie wichtig es ist, auch den Kopf zu trainieren, nicht nur den Körper, und habe dann für mich entschieden, damals diese Ausbildung zu machen zum Mentalcoach. Das war dann parallel, wo ich so diesen Leistungssport betrieben habe und habe das dann damals gleich, also an mir selber gleich ausprobieren können und habe einfach gesehen, dass das richtig gut funktioniert. Und mein Ziel war dann zuerst so eher in den Ausdauersport zu kommen, also nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, an Ironman-Athleten, Triathleten, weil ich gesehen habe, da ist ein riesen Bedarf, ja, aber ist irgendwie ja wenig zurückgekommen. Ja. Und das war natürlich am Anfang in meiner Selbstständigkeit. Ich habe dann mich von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit gestürzt, ja. Und natürlich auch schon eine harte Zeit gewesen am Anfang, bis man mal einen Kunden kriegt, bis man mal bekannt wird. Und irgendwann ist dann ein Fußballer zu mir gekommen, ja, und dann habe ich mit einem Fußballer gearbeitet und dann habe ich gesehen, das funktioniert richtig gut. Und so ist jetzt in den letzten Jahren meine Richtung mehr Richtung Fußball gegangen, Fußball, Tennis, wo ich mir jetzt auch schon ein bisschen einen Namen gemacht habe, wo ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe. Also ist in dem Fall in diese Richtung gegangen. Ja. Und weil du sagst Kampfsport, ja, die erste, mit denen ich gearbeitet habe, war die Eva Vorarlberger, also eh bekannt als Boxweltmeisterin.
War schon öfters bei uns im Podcast.
Ja, genau, habe ich mir jetzt auch schon angehört, den Podcast, sehr, sehr gut. Genau, das war die erste und zwischendurch auch immer wieder mit einer Taekwondo-Kämpferin, die jetzt bei Olympia war, jetzt mit dem Kickboxen am Mann. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, glaube ich eher nicht, weil okay. Das, weißt du, dieses Coaching ist auch sehr, sehr vertraulich und nicht jeder möchte, dass man die Namen nennt. Ja. Aber der ist auch relativ gut in seiner Szene, also einer der Besseren, ja, genau. Mhm. Und so habe ich auch in dem Bereich ein bisschen Erfahrung gesammelt.
Ja.
Aber schlussendlich geht es ja darum, ist egal, welche Sportart. Ja, es geht schlussendlich immer wieder um den Menschen, ja, um seine Gedanken, um seine Gefühle. Ja, und da tickt jetzt ein Fußballer oder ein Kampfsportler dann ähnlich. Und natürlich gibt es dann ein paar Unterschiede, aber das ist dann, muss ich mir dann im Detail erarbeiten.
Ja, das war nicht eine meiner Fragen, ob es wirklich einen Unterschied gibt zwischen Kampfsportler und anderen Sportarten, weil ich nehme mal an, nicht jede Sportart hat einen Weightcut oder dieses krasse, ich stehe allein in einem Ring und werde verprügelt.
Ja.
Was ja sehr gewalttätiger ist, das ist ja wirklich Gewalt, die man da erfährt eigentlich auch und halt auch austeilt. Das stelle ich mir nicht immer so leicht vor, das wegzustecken.
Auch. Ja, natürlich, Kampfsport hat natürlich so seine Eigenheiten, wie du sagst, mit diesem Gewicht, ja, dass man das Gewicht am Tag X hinbringt, dass man dort, das hat ja natürlich auch psychischen Effekt, ja, wenn man dann so sich hinhungern muss, ja, oder Gewicht zulegen muss, ist natürlich eine Eigenheit im Kampfsport, ja, und natürlich dann in den Ring zu gehen und nicht zu wissen, kommt man da jetzt mit größeren gesundheitlichen Schäden raus, ist natürlich auch ein weiterer Effekt, ja, was jetzt gerade den Kampfsport betrifft.
Voll, weil du hast so viele Sportarten, so Laufen ist super, Triathlon ist auch super, aber du hast eigentlich kaum eine Sportart, wo du wirklich auch, ja, wo man eigentlich nicht wirklich weiß, wie viel Schaden nimmst du nicht nur körperlich, sondern auch seelisch oder psychisch mit, weil ich meine, du kriegst einen Ellbogen ins Gesicht.
Ja, genau.
Du bist am Boden, du bist fertig, du kannst nicht mehr und trotzdem kassierst du vielleicht. Das sind vielleicht Dinge, über die man nicht nachdenkt, wenn man gerade Teenager ist oder so und einfach denkt, das ist cool. Aber ich weiß nicht, hast du da das Gefühl, dass viele Kampfsportler später vielleicht an dieser Gewalterfahrung vielleicht da etwas zum Knabbern haben, mental?
Also direkt mit Kampfsportlern, die jetzt so Karriere beendet haben, habe ich jetzt noch nicht zu tun gehabt. Kann natürlich sein, ja, weil es sind ja, ich sehe das schon, vielleicht ein Kampf, der jetzt richtig hart ist, ja, wo man dann auch so körperlich gezeichnet rausgeht, ist ja auch so eine dramatische Erfahrung. Ja. Und ich habe jetzt einige Sportler schon gehabt, die auch so dramatische Erfahrungen in der Vergangenheit gehabt haben. Jetzt gar nicht vom Sport her, sondern aufgrund eines Unfalls oder aus der Kindheit her. Und da versuche ich auch, oder arbeite ich auch mit so einem Traumatherapeuten zusammen, wo ich einfach sehe, das Mentale geht, wenn ich mit denen arbeite, einfach zu wenig tief. Ja. Also da versuche ich einfach, die Klienten immer an diese Leute zu vermitteln, ja, dass wir da parallel arbeiten.
Ja, und viele aus dem Kampfsport, die sagen ja, sie haben eine harte Kindheit gehabt. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es fast eine Voraussetzung ist, dass du Erfolg hast oder gut wärst im Kampfsport, wenn du eine harte Kindheit gehabt hast. Ist das wirklich etwas, wo es Parallelen gibt?
Also von der Statistik her auf jeden Fall, ja, dass man sieht eher, dass Leute, die schwere Kindheit gehabt haben, in den Kampfsport wechseln. Ja. Kann man schon so sagen, ja. Aber das ist natürlich auch wieder oft ein Vorteil für die, ja, dass die einfach aus dieser Gesellschaft da rauskommen wollen und durch den Sport dann wieder in ein neues Leben finden.
Ist es vielleicht auch schwieriger, manchmal mit Kampfsportler zu arbeiten, weil die vielleicht sich schwieriger tun, gewisse Themen anzusprechen, darauf einzugehen, sich zu öffnen?
Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, also Kampfsportler, die zu mir kommen sind, die sind ja immer so aus ihrem eigenen Willen zu mir kommen, weil sie sehen, okay, da gibt es wirklich ein Thema, da möchte ich dran arbeiten oder da habe ich gehört von anderen, ja, das würde mir gut tun. Also die sind schon sehr offen und sehr, sehr achtsam für das. Ja.
Die wollen da etwas ändern.
Ja, genau. Und natürlich gibt es sicher viele, die auch Bedarf hätten, ja, aber dann sich den nicht zutrauen oder sich nicht eingestehen, okay, da muss ich auch an mir arbeiten. Und das ist oft auch so ein bisschen ein Männerthema, ja, wenn man generell bei psychischer Gesundheit ist, ja, dass man da vielleicht nicht so drüber redet.
Ja. Jemand, der jetzt offen über vieles gesprochen hat, das ist der ehemalige UFC-Kämpfer Dustin Poirier. Und war die Woche groß in den Medien. Er hat seine Karriere beendet und ist damit nicht wirklich klargekommen, ist in die Alkoholabhängigkeit wieder reingerutscht, wie sein Vater. Und ja, hat viel erlebt, er möchte sich bessern, er weiß einfach auch nicht wirklich wie. Und es ist das natürlich ein großes Thema für Kämpfer irgendwann einmal, dass sie die Karriere beenden müssen. Wir kennen es alle, wir machen Scherze darüber. Mit meinen Kollegen, mit Michael Riersch, mache ich ständig einen Scherz darüber, dass die Kämpfer das erste Mal in Pension gehen. Du musst eh wieder zurückkommen und das zweite Mal in Pension gehen, weil sonst bist du nicht wirklich ein Kämpfer, so in die Richtung. Wir machen viele Scherze darüber, aber wie ist es für Kämpfer, in Sportlerpension zu gehen? Wie können sie den Schritt ein bisschen leichter machen, dass man vielleicht nicht dann solche Probleme bekommt wie Dustin Poirier? Mhm.
Ich glaube, es ist nicht nur für Kämpfer, sondern generell auch für Spitzensportler, den Weg dann in die Sportpension zu gehen.
Für alle.
Ja. Genau, weil es fällt einfach plötzlich, das ganze Leben ist anders. Ja, diese Aufmerksamkeit, die man vorher hat, im Ring zu sein, im Mittelpunkt zu sein. Und das bewirkt natürlich was im Körper. Ja. Das heißt, diese Hormone, die ausgeschüttet werden, und das fehlt dann plötzlich danach. Ja. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, Sportler auf ihre Karriereende aktiv vorzubereiten.
Mhm. Wie viel früher sollte man starten mit einer Vorbereitung? Wenn man schon das Gefühl hat, okay, das könnte mein letzter Kampf jetzt werden.
Na, es sollte schon ein halbes Jahr, Jahr, dass man sich vorher mal Gedanken macht, was mache ich danach. Weil vor allem ist es wichtig, oder finde ich wichtig, dass man sich auch danach wieder Ziele setzt. Mhm. Dass man nicht plötzlich in ein Loch fällt und dann nicht weiß, was mache ich jetzt, wer bin ich eigentlich. Ja? Und da geht es ja sehr viel um den Selbstwert. Das heißt, viele definieren sich ja über die Leistung und glauben, okay, weil es jetzt nicht mehr Kämpfer sind, dann sind sie selber irgendwie nicht mehr so viel wert. Und wenn man da vorher mit denen schon am Selbstwert arbeitet, dann kann das schon ein guter Einstieg in diese Sportpension sein.
Das stelle ich mir so schwer vor, ehrlich gesagt, weil dir selbst ist ja nichts wichtiger, als da reinzugehen, diesen UFC-Gürtel irgendwann einmal vielleicht in Händen zu halten, da den Vertrag zu bekommen, da den Kampf zu gewinnen und irgendwann soll das vorbei sein. Es gibt ja dann nichts mehr. Wie findet man dann wirklich etwas, was an ähnlich viel Freude, Adrenalin geben könnte, was du kriegst, wenn du in den Ring gehst oder in einen Käfig?
Das ist natürlich die große Herausforderung, gerade bei Kämpfern, die dann so dieses, wie du sagst, diesen Adrenalin-Ausschüttung, die süchtig waren nach dem. Ja, genau.
Das muss so ein Rush sein und den dann irgendwann nicht mehr zu haben. Und diese Bestätigung durch die Fans, dass du super gearbeitet hast, gute Leistung gebracht hast, für dich selbst auch.
Genau, und deswegen flüchten ja sehr viele dann in Alkohol- oder Drogenkonsum, um sich das Ähnliches irgendwie in einer anderen Form zu holen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, so präventiv mit den Sportlern zu arbeiten. Ja. Einfach diese Karriere nochmal zu reflektieren, zu schauen, hey, du hast so viel erreicht, sich das nochmal bewusst zu machen. Und ihnen auch dann sie zu begleiten, okay, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt und da ist es wichtig, sich neue Ziele zu setzen, neue Perspektiven zu haben, auch ein gutes soziales Umfeld, das ist ja wichtig, weil viele, viele gerade Männer oft, die vielleicht, was nicht, vorher in Beziehung waren, dann vielleicht zusätzlich noch Scheidung und so, die dann plötzlich alleine dastehen. Mhm. Und das fällt dann noch umso schwerer. Ja. Wenn man Familie hat, kann das natürlich sehr, sehr gut auffangen.
Ja, Dustin Poirier hat eine Familie, hat eine Frau, hat ein Kind, ein zweites Kind jetzt gerade bekommen. Trotzdem hat das alles nicht funktioniert, obwohl er weiß um die Familie, wie sein Papa damals halt auch im Alkoholkonsum drinnen war. Er hätte auch Jobs gehabt nebenbei als Kommentator und alles, ist nicht wirklich ganz so weg vom Fleck gewesen vom Sport, hat sehr viel Geld auf der Kante hoffentlich, auch viele Hilfsprojekte und trotzdem hat er das alles nicht geschafft. Ja, ich frage mich, was können wir machen, um es ihnen zu helfen, dass das alles nicht passiert? Ja.
Ich weiß nicht, ob er damals so diese psychologische Hilfe oder so?
Das glaube ich eher, ich weiß es nicht. Okay. Aber ich schätze, dadurch, dass er sich nur auf seine Kämpfe konzentriert hat, wird das sicher kein Thema gewesen sein. Mhm. Aber viele haben ja dann auch, die haben ja nicht wirklich eine gute Ausbildung oder irgendetwas, wo du sagst, okay, ich bin jetzt nebenbei, ich habe noch studiert, ich kann jederzeit als Sportwissenschaftler irgendwo arbeiten. Aber das haben halt die meisten halt nicht. Also die kommen raus und können maximal vielleicht Trainer werden oder Kommentator, wenn es gut genug sind.
Genau. Und spannend. Ich denke mal, gerade im Freundesbereich, Freundeskreis, wenn du Kämpfer bist, erfolgreich bist, nach oben, dann will jeder so dein Freund sein und dann beendest du die Karriere und plötzlich sind alle weg, ja genau. Und mit dem auch umgehen zu können, das ist natürlich nicht easy, wenn man nicht Forscher ein stabiles Umfeld hat.
Das stimmt. Und das Nächste ist ja, dass sich Männer oft schwerer tun, über Dinge zu sprechen, vor allem auch Gefühle, als Frauen. Das muss man auch klar sagen. Die sich sehr oft Freundschaften in Gyms, die über Jahre bestehen und dann plötzlich baut sich ein bisschen was auf. Niemand von den Jungs ist bereit, etwas zu sagen und plötzlich sind sie keine Freunde mehr. Einfach nur, weil die Menschen nicht kommunizieren können.
Ja,
und das tut mir urlaut zu sehen irgendwie. Und ich frage mich so, ah, es ist so einfach für mich als Außenstehende, es ist so einfach, das zu sehen und die Lösung zu finden und mir zu denken, geh doch hin und sag, was du fühlst, was du denkst, was dich stört. Du musst ja nicht einmal so richtig anfangen, über alle möglichen Gefühle zu sprechen, sondern einfach nur sagen, hey, mich stört das, hey, können wir das so machen, dass ein Gespräch einmal zustande kommt. Mhm. Aber selbst das ist einfach in viele Gyms oft nicht möglich, in viele Freundschaften nicht möglich und oft in viele Kulturen habe ich das Gefühl, halt auch sehr verpönt, über Dinge zu sprechen, das wird viel hinuntergeschluckt. Haben wir da ein paar Tipps, wie wir das umgehen können?
Ja, man muss, glaube ich, dann individuell jeden einzelnen Menschen seine Geschichte auch kennen, ja, weil nicht umsonst reagiert einer, wie er reagiert. Ja, weil da gibt es natürlich eine Hintergrundgeschichte, ja, warum er das so macht. Ja, allgemeiner Tipp ist jetzt schwer, jetzt so kommt immer natürlich auf die Situation drauf an, ja. Aber wie gesagt, vielleicht auch den einmal, weiß nicht, darauf anzusprechen, ja, wenn du selber so eine Situation im Gym erkennst. Ja, dass da
ich darf mich nicht einmischen. Ich denke mir immer so, ich mische mich nicht ein, misch dich nicht ein. Ich sehe so viel, ich bekomme so viel mit. Aber ich denke mir so, es ist not my business. Ich darf da jetzt nicht reingehen und zwischen zwei Menschen vermitteln, dem ich nichts angehen.
Ja. Nein, man, vielleicht das Leute, stimmt, die dir wichtig sind, ja, dass du einfach sagst,
das jetzt ist wichtig, aber trotzdem.
In einer ruhigen Stunde, wo es jetzt nicht direkt, wo er vielleicht irgendwie so nach einem Training oder so aufgepusht ist, sondern vielleicht einmal, hier gehen wir auf einen Kaffee und vielleicht einmal mit ihm auch drüber zu reden, ja, wie wichtig das wäre, dass er das anspricht. Das wäre so ein Tipp vielleicht.
Voll sehr schwer. Ich habe oft erlebt, dass noch manche Kämpfer, die Post-Fight-Interviews mit mir selbst als Therapie bezeichnet haben. Habe ich total lustig gefunden am Anfang, weil ich dachte, willst du mich forschen? Das gibt's doch gar nicht, ich bin ja nicht der Therapeut da. Aber es hat sich für viele einfach so angefühlt, weil sie da über Dinge reden haben können, die sie sonst mit niemandem drüber reden oder die sie bewegt haben oder über die sie gar nicht drüber nachgedacht haben und plötzlich denken sie drüber nach und möchten darüber was erzählen. Das hat mich irgendwie total gefreut, weil man gedacht hat, okay, das Interview hat auch ein bisschen einen zweiten Sinn noch gehabt. Aber andererseits, ja, ich weiß nicht, warum ist es so schwer für Menschen im Kampfsport offen über Dinge zu sprechen? Oder ist es diese Barriere, dass man versucht, so tough wie möglich zu wirken, so cool wie möglich und Schwäche ist sowieso nicht etwas, das man sich eingesteht im Kampfsport?
Ich glaube schon, dass das von der Geschichte her ist, ja, weil gerade von Anfang an, man hat ja als Kampfsportler, ist man der Taffe, der Harte, der sich nicht öffnet, der nicht so Emotionen zeigt. Ja. Und diese Rolle, glaube ich, wird noch immer so vermittelt. Und da tun sie ja gerade Männer dann oft sehr schwer, ja, okay, ich darf mich öffnen, ja, es geht mir nicht gut, ich darf mich da an jemand wenden, um meine Sorgen, meine Probleme zu erzählen, ja, und das kann natürlich sehr entlastend sein und ich finde es auch sehr, sehr schade, ja, dass man da noch zu wenig in Prävention investiert.
Ja, extrem. Auch viele Mädels im Kampfsport, die erzählen einfach, sie schreiben Tagebuch und alles. Sind jetzt auch nicht Dinge, die meisten Männer machen. Also von dem her ist halt natürlich, haben wir einen Vorteil.
Als genau, Frauen, aber
würde man sagen.
Könnte vielleicht ein Tipp einmal für Männer sein, die noch nicht bereit sind, sich jemanden zu öffnen, jetzt einen Psychologen oder einen Coach oder jemand anderen, einfach diese Dinge, wie du auch sagst, in einem Tagebuch einmal aufzuschreiben, sich diesen Frust vielleicht, den man hat, oder diese Sorgen. Und man muss ja wissen, gerade im Kampfsport oder Spitzensportler, die haben natürlich auch diese Versagensängste, auch wenn sie jetzt als stark und stabil da sind, aber jeden, den ich noch bis jetzt kennengelernt habe, hat schon im Hintergrund, okay, was ist, wenn ich versage, es geht um meine Karriere, um meine Zukunft und das belastet natürlich auch.
Ja, total. Was ich spannend gefunden habe, was ich auf Social Media jetzt öfters gesehen habe und was mir persönlich sehr hilft, ist einen Zettel nehmen und nicht nur die Gedanken aufzuschreiben, sondern richtige Listen. Also die eine Liste, wofür ist man dankbar jetzt gerade in dem Moment? Wofür möchte man mehr machen? Was möchte man verbessern? Was ist so das Ziel für das Jahr in die Richtung? Was sind so die sportlichen Ziele? Was willst du mit dir als Mensch irgendwie mental, körperlich? Was willst du alles verändern? Die halt menschlich. Und da sich wirklich Tabellen zu machen und aufzuschreiben und einfach mal hin zu klatschen auf dieses Blatt Papier, was man sich denkt und so und was man machen möchte, sportliche Ziele, menschliche Ziele, all diese Sachen bringen so viel Klarheit und macht dein Hirn dann so leicht, weil du einfach alles auf einen Zettel bringst und du hast das mal weg von deiner Seele. Genau. Und dann kannst du mal schauen, okay, was ist wirklich wichtig? Was sind die 10 wichtigsten Dinge jetzt gerade? Was sind die 10 Dinge, die ich machen möchte in Zukunft? Kann ich was abhackeln? Was ist der nächste Step? Ja.
Ja, finde ich richtig gut. Also ich bin auch ein großer Freund so von Tagebüchern schreiben, also mit Athleten jetzt Trainingstagebücher.
Ja. Müssen sowieso, ja.
Ja, genau, Wettkampftagebücher, weil man so viel über sich selber lernt und so seine Entwicklung auch mit beobachtet. Ja, oder wie du auch sagst, Dankbarkeitstagebuch, ja, am Abend.
Ach, so wichtig.
Man muss jetzt nicht gezwungenermaßen immer schreiben, ja, aber einfach einmal sich den Tag Revue passieren zu lassen, für was bin ich wirklich dankbar heute oder generell in meinem Leben. Und mit diesem guten Gefühl, ja, dann auch wieder einzuschlafen, weil das Gefühl von Dankbarkeit ist ja immer ein sehr, sehr starkes Gefühl.
Das stimmt. Und auch, was hat man gelernt die Woche? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele im Kampfsport einfach in die Woche reintrainieren und nicht mal wirklich einen Plan haben, was will ich diese Woche wirklich verbessern? An was will ich arbeiten? Ja klar, Ausdauer, okay, aber was machst du wirklich dafür? Also ich habe so oft so das Gefühl, dass sehr viele sehr planlos gemacht wird.
Genau, also wenn man da ein bisschen eine bessere Struktur hätte, könnte man vielleicht sogar weniger trainieren, aber gezielter und qualitativ hochwertiger.
Ja, stärker und stärker vor allem.
Ja, genau.
Ja. Das ist immer so ein wichtiges Thema eigentlich, ja. Kampfsport, der gilt ja als Inbegriff von Härte, wie wir schon gesagt haben. Wann hast du das letzte Mal so richtig erkannt, dass wahre Stärke nichts mit Härte, sondern vielleicht auch mit Verletzlichkeit zu tun hat?
Natürlich das Thema jetzt irgendwie so eine eigene Depression oder so öffentlich zu machen, kann jetzt auch nicht so pauschal sagen, das ist jetzt für jeden richtig oder hängt, glaube ich, auch immer von seiner Karriere ab. Ja. Weil einer, der jetzt schon auf seinem Peak ist, ja, schon alles erreicht hat und dann natürlich in die Öffentlichkeit geht, finde ich total super, ja, aber es ist natürlich leichter, wie jetzt einer, der auf dem Sprung dorthin ist und sich schon öffentlich sagt, okay, ich habe Depression, ja. Und wo sie dann vielleicht Sponsoren denken, oh, sollte man den, ist der stabil genug? Also würde ich jetzt nicht vielleicht den Ratschlag geben, mach das öffentlich. Ja? Also da ist eher zu schauen, okay, wie kannst du an dir arbeiten, das einmal mit professioneller Hilfe zu begleiten.
Ja. Wie geht man damit um, wenn man als Kämpfer, du hast vielleicht 3-4 Kämpfe maximal im Jahr, du bereitest dir für jeden perfekt vor, es passt alles super, Weightcut perfekt, die Vorbereitung perfekt und trotzdem hat es einfach auf den einen Tag nicht geklappt. Vielleicht nicht mal körperlich, sondern einfach, weil du in der dritten Runde nicht mehr mental gedacht hast, dass du schaffst oder irgend etwas. Was kann man denn da machen, wenn man wirklich das Leben auf die Kämpfe sozusagen aufbaut und es einfach die Leistung nicht drüber bringt? Was sind denn da vielleicht die Probleme? Woran kann man arbeiten? Ja, was macht man denn?
Ja, ist einmal ganz wichtig, einmal ganz, ganz klar und ehrlich auch zu reflektieren. Ja, und das vielleicht mit einem Coach oder mit einem Außenstehenden zu reflektieren, wo muss ich wirklich arbeiten noch? Ja, was war die Ursache, ja, dass es nicht geklappt hat? Ja. Natürlich findet man nicht immer, okay, das oder das ist es, ja, aber es ist oft vielleicht eine Summe an vielen. Ja, weil vielleicht passt die Ernährung nicht, Regeneration. Ja, weil das merke ich auch bei sehr vielen, gerade Kampfsportlern, ja, die so die unter Anführungszeichen harten sind, ja, muss noch mehr trainieren und die Regeneration wird ein bisschen vernachlässigt.
Das stimmt.
Dabei ist ja gerade Regeneration auch ganz, ganz wichtig, um besser zu werden. Und oft scheitert es an diesen Dingen. Ich habe zum Beispiel auch vor kurzem einen Sportler gehabt, ich mache so Biofeedback-Messungen.
Ah, super, ja.
Und an der Biofeedback-Messung sieht man ja natürlich auch, wie so das System, ja, ist das jetzt. Bist du erholt oder bist du richtig schon down? Ja? Und bei dem ist mir aufgefallen, plötzlich, wow, da ist keine Kurve mehr da, keine Schwingung. Und dann haben wir auch danach geredet, ja, okay, er trainiert zu hart, zu wenig Regeneration. Ja? Und dann aufgrund dieser Messung sind wir draufgekommen, weil er noch sehr, sehr jung ist und vertrockt natürlich viel. Training kennt nichts anderes, dass er da jetzt was ändern muss, um auch langfristig erfolgreich zu sein.
Ja, das haben viele. Dieses Problem, dass sie glauben, nur Gas geben ist das einzig Wahre.
Ja. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Regeneration, Schlaf, Erholung.
Auf jeden Fall, Schlaf vor allem. Ja, das stimmt. Was ist denn so die größte Lüge, die erfolgreiche Männer sich selbst erzählen. Was hast du denn schon alles gehört, was vielleicht eine Lüge ist?
Du meinst jetzt so auf mentalen Themen oder so? Ja. Mhm. Gute Frage. Dass es einem gut geht, obwohl man vielleicht, dass es einem nicht so gut geht, ja, dass man Dinge irgendwie so unter den Teppich kehrt, ja, und das irgendwie glaubt, das löst sich eh von selber. Das sind sicher so Hauptthemen. Ja.
Das ist wahrscheinlich schwer zu selbst zu erkennen, dass man das gerade macht.
Ja.
Und was wirklich jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht und was jetzt nicht etwas ist, was ich einfach so unter den Tisch kehren kann.
Ja, genau. Ja.
Aber ich finde, als Sportler muss man sich ja so gut wie möglich selbst kennen. Und es ist ja nur vom Vorteil, wenn man aus der Psyche so gut wie möglich kennt, damit man weiß, okay, was triggert an, was kann an, irgendwie aus der Reserve locken, was nicht, was brauche ich, was ist mir wichtig. Und viele im Kampfsport, die machen all diese Erfahrungen erst durch jeden Kampf durch. Das heißt, die müssen durch 4, 5 Niederlagen gehen, damit sie herausfinden, was sie wirklich brauchen. Hast du einen Weg oder Ideen, wie man schneller zu solchen Ergebnissen kommt, ohne dass man da in Kämpfe wirklich verlieren muss, um zu Erfahrungen zu kommen?
Ist natürlich ein wichtiger Punkt, was du sagst, dass man sich selber gut kennt. Ja? Was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Und wenn man natürlich dann einen Kämpfer dann vielleicht erzählt, okay, das kann da im Kampf extrem helfen, dann ist er vielleicht offener für diese Themen, ja? Und dann erreicht man auch in anderen Bereichen. Ja, weil bei ihm geht es ja oft nur, okay, gewinne, verliere. Ja, und wenn man dann sagt, ich kann dir helfen, dass du vielleicht öfter gewinnst, dass du verlierst, dann wird er offener für das und denkt, ah, das könnte mich interessieren. Aber wenn man dann so zum Thema kommt, ah, du solltest vielleicht auf bessere Regeneration achten, dann blocken sehr viele ab.
Ja.
Also ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo man es oft ein bisschen locken kann.
Und es ist auch schwer, weil, okay, ich weiß, wann ich schlafen gehen sollte, ich weiß, dass ich es nicht mache, ich schlafe zu wenig, ich ernähre mich jetzt auch nicht immer gesund, ich weiß es zu 100%, ich weiß es ganz genau, ich habe studiert, ich kenne mich aus, ich bin Experte drin, ich mache es aber trotzdem nicht. Wie schwer, oder hast du Tipps, wie man da eine Routine reinbringt, weil man kriegt ja erst so einen Lebenswandel wirklich, wenn man etwas implementiert, was man vielleicht haben möchte, aber dieser Schritt, neue Rituale einzubauen, einen neuen Lebensstil sich aufzubauen, ist nicht leicht.
Genau, das ist extrem hart, ja, was zur Routine verändern. Ja, genau, ja. Das braucht natürlich gewisse Zeit und da muss man dranbleiben und dann manche sind auf dem Weg und dann kommt irgendwas dazwischen, sei es, sie sind jetzt krank oder eine Reise oder was und dann ist diese Routine, die bisher gelaufen ist, plötzlich wieder weg und man fällt wieder in diese alte Muster rein. Und wie du sagst, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hart. Und da muss man arbeiten an sich. Ja. Und da ist eben wieder die Empfehlung, eine außenstehende Person zu kontaktieren, ja, die einem da in diesen Bereichen helfen kann, die da ein bisschen Erfahrung hat, ja, die das schon mit anderen auch gemacht hat.
Und Außenstehende, die sehen Dinge, die man selbst nicht sieht.
Ja, genau. Genau.
Oder nicht sehen will.
Ja, so ist es, genau.
Und oder die man schon so oft gemacht hat und so gewohnt ist, dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass das vielleicht gar nicht gut sein könnte.
Mhm. Und gerade bei Sportler oft sind ja nicht nur Kämpfer, ja, sondern auch Fußballer, die oft so keinen geregelten Tagesablauf haben. Ja. Die haben einmal im Tag zweimal ein Training und was machen sie die restliche Zeit?
Ja. Schlafen, das heißt, und Fernsehen schauen.
Ja, genau, oder zocken oder irgendwas. Oder,
ja, genau. Ist auch viel.
Und da wäre vielleicht auch oft, oder meine Empfehlung oft wichtig, sich wieder Struktur zu schaffen. Ja. Viele zum Beispiel bei Fußballern, die machen Online-Studium, um wirklich auf Karriere, nach der Karriere das vorbereitet zu sein. Ja.
Es gibt ja so viel, dass man gar nicht weiß.
Ja, ja. Genau. Ja. Genau. Und das, ich sage ja immer wieder, das hilft dann auch, einerseits nimmt es ein bisschen Druck, ja, wenn man weiß, okay, die Karriere kann sehr schnell aus sein, weil man verletzt ist oder was, dass man danach was hat. Aber es hilft natürlich auch ein bisschen so den Fokus jetzt nicht nur aufs Training und auf meinen Sport zu lenken, sondern sich mit anderen Dingen abzulenken.
Es hat eine lustige Studie gegeben, die fand ich extrem interessant. Da haben es auch mit vielen Olympiathleten gemacht und da habe ich, oder durch die Studie habe ich herausgefunden oder gesehen, dass teilweise die erfolgreichsten Athleten nicht Athleten sind, die nur 100% das eine machen, sondern urviele Hobbys noch haben, andere Dinge, die malen gehen, die im Wald viel sind, die andere Sportarten noch gut kennen oder machen, oder die Musikinstrumente spielen, die sehr vielfältig sind. Mhm. Weil, warum? Warum? Also ich weiß es eben, warum, aber du kannst es sicher besser erklären als ich. Warum ist es so wichtig, dass man mehr hat als sein Sport?
Ja, na, vor allem ist auch wichtig, mehrere Säulen in seinem Leben zu haben. Das heißt, gesundes Umfeld, Familie, Hobbys, sonstige Beschäftigung, ja, dass man nicht nur den Sport hat, weil wenn, wie du sagst, wenn Sport, wenn da jetzt plötzlich Verletzung, ja, und man ist, kann plötzlich nicht mehr Sportler sein und man hat keine anderen Säulen, die einen stützen, dann fällt man natürlich in ein tiefes Loch.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man, wenn man was sich mit anderen Dingen beschäftigt, diese gewisse Lockerheit hat. Ja, nicht nur immer
voll verbissen,
ich muss und darum geht noch mehr, sondern einfach einmal so eine gewisse Lockerheit. Ja. Das ist oft so diese gute Mischung, ja, was dann ein erfolgreicher Sportler auch ausmacht.
Und auch wichtig, Gehirnhälften verbinden. Musik bringt das gut aus, bringt dann extrem viel, koordinativ und alles und einfach die selber weiterzuentwickeln und vor allem halt auch mehr zu sehen als das eine.
Genau, oder Musikinstrumente mal zu lernen, wäre vielleicht auch eine gute Sache für einen Kämpfer.
Ja, voll. Vielleicht haben wir bald Applausmusik im Gym. Das wäre witzig. Naja, aber das Traurige ist ja, dass viele Männer halt anders aufwachsen als ich jetzt als Frau. Hat Vor- und Nachteile. Viele Männer lernen vielleicht auch zu früh, tough zu sein, hart zu sein. Reiß dich doch zusammen. Schluck's runter, du bist der Typ, ein Mann, jetzt, du bist ja kein Baby mehr. Aus sportpsychologischer Sicht ein bisschen, was für Sätze könnten denn bei Männern langfristig den größten mentalen Schaden anrichten und was würdest du dir eigentlich wünschen, was nicht mehr gesagt wird in junge Jungs und Männer?
Genau, das ist ja von in der Erziehung schon, wie du sagst. Ja. Was nicht, Indianer kennt keinen Schmerz, so dieses Typische von früher. Oder was nicht... sei nicht so zimperlich oder solche Sachen. Ja.
Bist du kein Mädchen.
Genau, und das bleibt natürlich dann hängen beim Mann und das versucht er dann natürlich aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es so schwierig oft, diesen Panzer, den man sich aufgebaut hat, da irgendwie abzulegen und sich einzugestehen, ich hole mal Hilfe jetzt oder ich stehe zu meinen Problemen und zu meinen Gefühlen. Ja. Und das ist oft die große Schwierigkeit.
Ich habe oft schon so gehört, so viele wollen gar nicht zu einem Psychologen gehen oder Mentalcoach oder irgendetwas, weil sie Angst haben, dass der sie weicher macht.
Okay.
Dass man zu viel Emotionen rauslässt, zu viel von der Vergangenheit aufarbeitet und dann vielleicht nicht mehr dieses Feuer hat zum Kämpfen.
Mhm. Da kann vielleicht auch, was ich auch schon Erfahrung gemacht habe, wenn man sagt, okay, gehe zum Psychologen, dann sagt man oft, ich bin ja nicht krank, aber Mentaltrainer oder Mentalcoach ist man vielleicht offen dafür, weil da geht es dann wieder mehr, okay, wie kann ich meine Kampfleistung verbessern.
Ja, genau.
Also da sind sie, glaube ich, eher offener für diese Begriffe.
Das stimmt. Und es gibt ja, das Problem ist ja, es gibt ja viele verschiedene Psychologen und Arten von psychologischem Training, dass man oft gar nicht weiß. Okay, es gibt Psychologen, mit denen muss man gar nicht viel reden. Die machen viel mit Muskelfunktionstests, was für viele wahrscheinlich ein Vorteil ist, um herauszufinden, was sind meine großen Traumata, wo kann ich was verändern. Aber dann gibt es natürlich auch Psychologen, die arbeiten halt nur mit Sitzen und Reden, was halt für andere vielleicht wieder gut ist, aber nicht für einen persönlich, je nachdem. Ja, man weiß ja oft gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt,
wenn
man sich nicht damit beschäftigt.
Ja, genau.
Wenn ein Kämpfer vor dem Wettkampf jetzt Angst hat, ist das für viele vielleicht auch Schwäche oder kann Angst vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil haben?
Angst hat natürlich eine wichtige Funktion. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt keine Angst hätten, dann würden wir kopflos reingehen und auf volles Risiko gehen. Ja. Also Angst schärft natürlich auch immer wieder die Sinne, zu wissen, okay, was muss mir auf meine eigenen Sachen konzentrieren, muss vorsichtig sein, muss auf die Deckung achten. Also Angst hat natürlich schon Vorteile auch. Ja. Gefährlich wird es, wenn die Angst überwiegt. Ja. Und dadurch, dass man dann so in einen Zustand kommt, wo man nicht mehr handlungsfähig ist. Ja. Und das ist natürlich ein großes Thema bei mir als Mentalcoach, mit zum Beispiel Kampfsportler, wo wir dann also mit speziellen Atemtechniken arbeiten, um einfach wieder diese Nervosität, Anspannung in den Griff zu kriegen. Viel mit Selbstgesprächsregulation arbeitet, also das kann sehr, sehr hilfreich sein.
Das ist total lustig. Die Atemsachen, die habe ich auch immer gemacht früher. Und ich habe immer einen Song gehabt, immer wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich fühle mich gerade hilflos, ich weiß nicht, was ich machen soll, irgendwas passt überhaupt nicht, ich habe Angst. Ich habe immer dieses Lied, Everything's gonna be alright, everything's gonna be alright. Keine Ahnung. Und das kommt automatisch. Ich bin komplett konditioniert, sobald ich das Gefühl habe, oh mein Gott, es wird alles zu viel, dieses Lied kommt und ich bin sofort wieder ruhig und voll da.
Yeah.
Ich nehme mal an, als Mentalcoach tust du auch viel so solche Sachen.
Ja, genau, genau. Das
Wege
kann
suchen gemeinsam mit dem
ja. Genau, extrem Kunden. Helfen, genau.
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten wahrscheinlich da.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ja.
Im Ring, da gewinnen ja oft diejenigen, die halt die Emotionen am besten kontrollieren können. Im echten Leben ist es aber so, dass viele Männer vor allem genau an die Emotionen scheitern. Warum fällt so emotionale Selbstführung außerhalb vom Sport so vielen Männern so schwer?
Du meinst, dass sie jetzt...
einfach zum Beispiel
wo das
in einer Bar, genau, oder in einer Bar werden sie angepöbelt und plötzlich eskaliert es komplett oder ja, andere Sachen, über die ich nicht sprechen möchte. Also viele, ja wahrscheinlich auch, vieles passiert ja auch in der Familie, im Umfeld, dass man einfach sich aufregt, weil etwas nicht passt oder daheim vielleicht ein Gewand herumliegt und man drüber fällt. Warum ist es so schwer für Männer, also im Ring oder so einfach im Ring oder mehr oder weniger, die Emotionen zu kontrollieren, weil sie wissen, sie dürfen ja nicht jetzt die Emotionen voll rauslassen, weil das könnte einen Nachteil bringen im Kampf. Aber im echten Leben tun sie sich sehr schwer.
Gute Frage, ja.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich frage es mich selbst auch immer wieder.
Ich kann da jetzt eigentlich auch keine Antwort geben, warum das so ist. Natürlich oft vielleicht aufgrund, wie sie aufwachsen, dass sie einfach vielleicht aus ihren Vätern schon gesehen haben, okay, das sind so Muster, die übernommen werden. Ja, sonst, weiß nicht, vielleicht auch Leute, die, wenn du sagst, die jetzt in der Bar oder so Sachen haben, die vielleicht sonst keine Möglichkeiten haben, ihren Frust irgendwie abzubauen mittels Sport oder in der Natur oder einfach mit sinnvollen Sachen. Was ihnen einfach Sachen fehlen, ja.
Ja, wie kann man das machen, dass sie vielleicht nicht explodieren?
Ja.
Atemtechnik?
Zum Beispiel Atemtechnik oder einfach generell.
Ich glaube, da dran aber durch, wenn sie das hören, Atemtechnik.
Oder generell, die jetzt keinen Sport machen, mit Sport zu beginnen, ja. Oder einfach in die Natur zu gehen, oder.
Ein Kämpfer?
Was
die vielleicht sich schwer tun, die Emotionen zu kontrollieren außerhalb vom Ring?
Ja, das muss man natürlich lernen auch. Also wenn du sagst, mit Atemtechniken Werkzeug zu haben, zu sagen, okay, wenn ich merke, der Punkt ist überschritten, dann versuche ich mich mit Atmung zu beruhigen oder mit Selbstgesprächen zu beruhigen.
Ja.
Also das kann man schon lernen, braucht natürlich schon eine gewisse Übung.
Ist schwer und vor allem als Kämpfer denke ich mir doch, geh scheiß auf diese Atemübungen, sicher nicht, ich baller dem eins, wenn er nochmal so zappert kommt, das ist so mein Ansatz.
Ja, natürlich.
Wenn ich Typ wäre, würde ich so machen.
Ja.
Und vor allem, was will der überhaupt? Der kommt her und redet Blödsinn und dann habe ich ihm vielleicht noch eine Chance gegeben, aber da muss ich dann schon sagen, wer da das Sagen hat. Also ich bin jetzt eine Frau, aber wenn ich ein Mann wäre, würde es vielleicht... Ich würde da nicht an Atemübungen denken.
Ja, natürlich. Vielleicht ist es oft da gerade Sportler, die schon sehr erfolgreich sind, die haben schon alles, die nachher ein bisschen so überheblich werden, kann natürlich auch ein Thema sein. Ja. Dass man glaubt, man kann sich eh alles leisten und ist dann irgendwie eingeschränkt.
Conor McGregor hat das so gut gesagt, er hat auch in einem Interview jetzt vor kurzem gesagt, er weiß oft gar nicht, was er sich dabei gedacht hat, wie er gewisse Aktionen gemacht hat oder anderen Weg getan hat. Er hat einfach nichts gefühlt in dieser Situation. Diese Gefühlslosigkeit, dass du einfach lebst und nach deinen Emotionen gehst, obwohl Menschen vielleicht verletzt werden könnten. Das ist irgendwie etwas sicher schwer auch zu lernen, wenn man einfach gerade in einer Phase ist, wo man einfach nichts fühlen will oder nichts fühlt.
Ja. Es ist natürlich auch so in unserer heutigen Welt, so dieses Übermaß an Informationen. Ja. Sei es jetzt, es beginnt mit Social Media, wenn man jetzt stundenlang sich irgendwie berieseln lässt, unser Gehirn ist ja für das nicht geschaffen, dass man dann einfach irgendwie so irgendwie in seiner eigenen Welt lebt und nicht mehr so diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein hat für die Umgebung. Ja. Also das führt, glaube ich, schon auch dazu, dass dann Menschen so reagieren.
Und vor allem vielleicht 6 Stunden am Tag Insta-Reels über Kampfsport anschauen.
Genau, genau.
Ja, das ist schon eine kleine Bubble, die sehr wenige im Leben eigentlich machen. Der Großteil der Menschen und der Bevölkerung, die sind jetzt keine Kämpfer. Die wissen ja gar nicht, warum jemand vielleicht so reagieren würde.
Genau, also meine Empfehlung war immer wieder, in die Natur zu gehen, ja, in den Wald zu gehen, einfach sich mit der Natur zu verbinden. Das ist einfach das beste Mittel, um runterzukommen, sich selber wieder bewusster zu werden. Mhm. Und einfach mehr Handy weg, weg von dieser Social-Media-Welt.
Ja, was ja ein großes Problem ist, weil viele Kämpfer glauben ja, dass sie nur durch einen guten Social-Media-Auftritt und viele Insta-Posts irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht Sponsoring, vielleicht genug Aufmerksamkeit erreichen, um vielleicht einen Vertrag zu bekommen bei großen Organisationen. Ja, das ist ein bisschen so ein Teufelskreis,
habe ich manchmal das Gefühl. Und macht natürlich auch zusätzlich süchtig, ja, wenn man sagt, okay, man kriegt Likes, ja, und es gibt ja immer wieder diese Befriedigung, ja, und wenn das nicht kommt, ja, dann macht es wieder unglücklich. Ja. Also man weiß ja mittlerweile schon, dass auch übermäßiger Konsum an Social Media Depressionen verursachen können oder Auswirkungen haben auf die mentale Gesundheit.
Ja, total. Und man sieht sich auch sehr zurück und Einsamkeit ist ein großes Thema, mit dem vielleicht auch Kämpfer auch natürlich wie alle anderen zu kämpfen haben.
Mhm, genau.
Ja. Ja, weil du ja immer dein Team um dich hast und alles, deine Jungs und dein Coach und alles, Trainingskollegen, aber es gibt dann oft viele Phasen, wo man einfach allein ist. Und da haben viele Männer halt auch Probleme, darüber zu sprechen oder sich Hilfe zu suchen.
Ja, gerade Spitzensport ist oft ein Thema, einsam, wo man sehr, sehr einsam ist. Ja,
wenn vor allem on top.
Genau, genau.
Je höher man raufkommt, desto einsamer wird es. Gibt es Coping-Mechanismen, dass man nicht so einsam ist oder damit besser umgehen kann?
Mit dieser Einsamkeit. Wie ich schon mal gesagt, so ein soziales Umfeld sich zu schaffen, wäre ganz wichtig. Auch abseits vom Sport. Ja, jetzt können jetzt Freunde sein, die jetzt mit dem Sport gar nichts zu tun haben. Ja. Xaver Schlager hat zum Beispiel letztens in diesem Podcast, Servus TV Podcast, auch gesprochen, wie gut ihm das tut, wenn er jetzt zurückkommt zu seinen Eltern in das Gasthaus, mit Freunden sich connected, die jetzt mit Fußball gar nichts zu tun haben. Ja. Da fühlt er sich richtig wohl, da kann er runterkommen. Und das wäre auch für viele Kampfsportler sicher, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Ist wahrscheinlich auch schwer, die richtigen sozialen Kontakte zu finden.
Ja.
Wie erkennt man denn, dass etwas toxisch sozusagen ist und etwas wirklich gut ist für einen? Was sind denn so die Charaktermerkmale von Menschen, wo man sagt, okay, komm, behalt ihn als Freund, weil der ist ein guter Mensch, der hilft dir. Das ist eine schwierige Frage. Wo erkennt man toxische Menschen, die einen vielleicht nur ausnutzen wollen oder einfach nur mit dir im Rampenlicht stehen wollen, und wie erkennt man wirkliche Menschen, die einen vielleicht in deine Tiefsten unterstützen?
Ja, ich denke, wie du ja sagst, wenn man eine keine gute Phase hat oder wenn man mal einen Kampf verloren hat, dass dann die Menschen dann trotzdem für einen da sind und den anrufen und sagen, brauchst du was, können wir reden, und nicht nur in Zeiten des größten Erfolgs. Ja, und das ist sicher ein Zeichen, wo man dann wirklich wahre Freunde erkennt.
Wie geht's dir damit? Jetzt arbeitest du so mit so vielen Leistungssportlern zusammen. Erkennst du manchmal oder woran erkennst du manchmal in den ersten paar Minuten schon, dass jemand vielleicht jetzt gerade mental zum Kämpfen hat, obwohl er vielleicht nach außen sehr souverän noch wirkt?
Gute Frage. Oft sind es natürlich Aussagen wie zum Beispiel, weiß nicht, ich habe leider einen Schlafmangel, ich habe diese Lustlosigkeit, mir macht der Sport vielleicht momentan nicht so Freude, ich mag nicht so trainieren. Das sind so Aussagen, die dann vielleicht schon ein bisschen sagen, okay, der könnte vielleicht ein Problem haben. Weil keiner kommt so an und sagt, ich habe eine Depression oder ich leide
an ein
psychisches
nicht.
Problem. Ja, ja. Das sagt ja keiner. Ja. Man versucht das dann immer so mit irgendwelchen Aussagen irgendwie trotzdem darauf aufmerksam zu machen.
Ja, da braucht man sehr gutes Feingefühl als Mentalcoach.
Ja, schon, ja. Aber ich glaube, wenn man dann auch so ein paar Mal mit ihm arbeitet, dann kommt man schon immer wieder näher. Also es ist natürlich auch wichtig, am Anfang einmal so dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass man da weiß, okay, da ist man gut aufgehoben, da ist einfach vertraulich, diese Gespräche. Und das ist einmal ganz wichtig oder eine Grundvoraussetzung.
Ja, total. Ja, und das sagen dann oft mehr, als man eigentlich fragt.
Ja, genau.
Wenn es mal passt.
Ja. Was man natürlich oft auffällt, zum Beispiel Physiotherapeuten oder Masseure, die erzählen mir sehr oft.
Das sind die ärgsten Psychologen.
Ja, dass da die Sportler sich total öffnen,
die und ihnen alles erzählen. Die haben Gossip ohne Ende.
Ja, genau.
Das stimmt, ja. Dürfen eh nichts erzählen, sie erzählen dann etwas.
Ja, genau.
Ich weiß nur von meinem Onkel, der ist Physiotherapeut, der wird mir nie jetzt irgendwas detailmäßig erzählen, aber er hat schon oft gesagt, dass es oft psychisch anstrengender ist, Menschen als Physiotherapeut zu therapieren, als physisch.
Ja, genau, das habe ich auch schon gehört, ja.
Er steht aber 10 Stunden drinnen und knetet Menschen, also.
Ja, genau.
Ja. Was würdest du einem jungen Mann sagen, der glaubt, Hilfe anzunehmen sei ein Zeichen von Schwäche? Mhm. Da gibt es so viele, die wollen es allein regeln, kriegen es aber nicht auf die Reihe.
Ja. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Zeichen von großer Stärke ist, ja. Sich zu öffnen, seine Themen mit anderen zu teilen und dadurch einfach wieder ja, sein Leben, seine Probleme in den Griff zu kriegen.
Das ist nicht leicht.
Und wie du auch gesehen hast, oder die Beispiele, die du jetzt eh schon gebracht hast, also die, sei es jetzt diese Kämpfer, von denen du erzählt hast, oder auch aus anderen Bereichen, ja, Michael Phelps, der ehemalige Barcelona-Spieler, hast du, glaube ich, mal...
Ich habe was drüber geschrieben, über Xavi...
Iniesta
war es, genau. Andres Iniesta, genau.
Genau, ja. Der sich da...
Depressionen gehabt hat.
Ja, genau, öffentlich das gemacht hat, also man sieht... Oder kann jungen Sportlern sagen, auch wenn sie diese Superstars ja, dazu stehen, ja, dann sollte das sie auf jeden Fall auch machen und Hilfe in Anspruch nehmen. Und es gibt Notfallsnummern, ja, es gibt Leute, die sich da auskennen und das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Voll und ganz ehrlich, es interessiert doch eh niemanden. Also ich denke mir so, wen interessiert es, dann hast du halt Depressionen. Ich bin jetzt nicht jemand, der jemanden judged oder so oder sagt, hey, peinlich, der hat Depressionen, der redet dann noch drüber. Das wird nicht jemand machen irgendwie, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, wenn man dann mal wirklich alles draußen hat, was einen belastet, dann ist man doch auch irgendwie ein bisschen unantastbar, oder? Mhm. Weil dann kann niemand kommen und sagen, hey, hast du nicht Depressionen oder hey, fühlst du dich nicht einsam? Na, weil dann hast du es eh schon gesagt. Und alles ist weg und du fühlst dich wahrscheinlich, denke ich halt, sehr frei, weil was kann jemand jetzt dir noch antun, ganz ehrlich?
Ja, genau.
Meiner Meinung nach.
Ja, na, auf jeden Fall, es ist so, ja. Und wie du, wie wir schon geredet haben, auch Depression ist ja nicht was, wo man selber schuld ist, ja, dass man das kriegt.
Ja.
Das kann jeden erwischen, ja, auch gesunden Menschen, ja. Und das muss man sich auch bewusst sein, ja. Ich kann nichts dafür, ja, und ich kann mir trotzdem Hilfe holen.
Mhm. Wenn jemand mit Niederlagen schwer umgehen kann, was hast du da für Tipps? Ja. Kurzfristige Tipps direkt nach der Niederlage, in dieser Woche nach der Niederlage, was können Kämpfer da machen und halt auch langfristig?
Ja, also wichtig ist auch immer, nach einer Niederlage trotzdem zu schauen, was ist gut gelaufen. Weil viele nach einer Niederlage sehen nur, alles ist negativ und das hat nicht funktioniert und das nicht und das nicht, ja. Mein Ansatz ist einmal wieder zu schauen, was hat trotzdem gut funktioniert.
Mhm.
Ja, das wäre sicher so eine erste Maßnahme, um da wieder zu sehen, es war nicht alles schlecht.
Ja.
Und auf das kann ich aufbauen und dann auch längerfristig analysieren, an was muss ich vielleicht konkret noch arbeiten.
Ja. Ein wichtiges Thema, großes Thema ist auch, vor allem jetzt 2026, auch letztes Jahr schon, toxische Männlichkeit. Jetzt ist das auch fettes Wort, wo viel reinkört, wo vor allem auch Andrew Tate reinkört, was im Kampfsport ein schwieriges Thema ist, weil vielleicht für Außenstehende im Kampfsport vieles schon sehr toxisch wirken könnte, weil du hast diese toughen Männer, die keine Schwäche zeigen und einfach drüber fahren, bla bla bla. Wie geht man mit all dem um? Wie erkennt man toxische Männlichkeit und was kann man dagegen machen und ist es so schlimm? Kann man es bei Kämpfer einfach durchgehen lassen und sagen, hey, du bist Kämpfer, passt schon. Haben die einen Freifahrtschein, weil es Kampfsport ist?
Okay. Du meinst, die das dann im Ring ausleben oder so?
Im Ring und auch privat vor allem, weil viele schauen sich wahrscheinlich auch, also viele Kämpfer und Kampfsportler dabei, die sich Videos von Andrew Tate anschauen und sich denken natürlich, alles, was er sagt, ist das Wichtigste und das Beste und so möchte ich leben.
Mhm.
Weil sie Angst haben, dass alle Männer jetzt nur noch Nagellack tragen und vielleicht rosa Haar haben oder keine Ahnung was, zu verweichlicht sind und sie damit mit diesem Wandel in dieser Zeit vielleicht nicht ganz umgehen können und sich denken, na, alles was tough und hart ist, ist für sie, fühlt sich natürlich zu Hause an, wie zu Hause an und da möchte man drinbleiben und ja, diese Manosphäre ist halt auch ein großes Thema. Es sind viele große Bereiche, ich weiß gerade selber nicht genau, was ich jetzt eigentlich für Frage habe, weil das auch so ein großes Thema ist.
Ja.
Aber was hast du da für einen Einblick? Hast du ein paar Tipps für uns, wie man damit umgehen kann?
Ich meine, Im Ring selber ist es natürlich, dass schon Sportler so in ihre Rolle reinsteigen.
Muss man, glaube ich, auch.
Genau, wo man dann irgendwie schon was verkörpern möchte. Ja. Mhm.
Deshalb gibt es auch Kämpfernamen oder gewisse Musiker haben Musikernamen, in diese Rolle rein zu switchen.
Genau. Ja. Was es natürlich das Private dann betrifft, finde ich es natürlich, wie du sagst, nicht sehr, sehr förderlich aber da kann ich jetzt, einen kurzen Tipp.
Ja, also es ist eigentlich gut, dass man sozusagen zwei Persönlichkeiten hat. Es gibt Kämpfer, die sagen, ich bin im Ring genau gleich wie außerhalb vom Ring. Mhm. Und dann gibt es aber Kämpfer, die sagen, okay, wenn die Cage-Tür zugeht, bin ich ein komplett anderer Mensch, dann bin ich der Arne, keine Ahnung, was auch immer, diese Spitznamen, die sie sich halt selbst geben. Ja,
genau. Also das ist auch was, was ich mit Sportler oft arbeite. Und da gibt es jetzt auch kein falsch oder richtig oder für jeden gleich. Aber schon hilfreich, dass man sagt, okay, wenn man jetzt so in den Ring steigt, dass man so in diese Wettkampfrolle steigt, wo man sagt, da bin ich der keine Schwäche zeigt, der hart ist. Und dann natürlich in meiner Privatrolle, da bin ich der Sanfte, der
vielleicht dann auch... Vielleicht der Vater, der beim Schminken hilft von der Tochter oder
keine Ahnung. Der auch Probleme erkennt und zugibt. Ja. Ja. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig, auch diesen Rollenwechsel. Ja. Und ich glaube, das kann Sportlern oft auch helfen, das bewusster zu machen. Mhm. Weil die besten Sportler oft, die sind eben im Privaten, die Sanften, die Gutmütigen, die vielleicht manchmal,
richtig gute Leute, die immer helfen, die ein nettes Wort haben und, und eigentlich kein Problem damit haben, wenn jemand kommt mit blauem Haar oder keine Ahnung was. Soll ja jeder, so wie er will. Ist egal. Also niemand hat jemandem was zu beweisen.
Genau.
Ja. Ja. Also ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sozusagen mit zwei Persönlichkeiten lebt.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Coping-Mechanismus.
Mhm.
Ja, das ist interessant, finde ich, weil es ist schon schwierig. Und vor allem für viele junge Männer ist das extrem schwer, weil ich glaube, dass viele jetzt gar nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch. Man hört von allen Seiten so viel, dann hast du dieses extrem Linke, das sagt, du kannst Kleider anziehen und keine Ahnung was. Das muss so verwirrend sein für manche Männer, die vielleicht mit einer anderen Kultur aufgewachsen sind und aber dann Andrew Tate-Videos anschauen, wo es halt die andere Schiene läuft. Es ist so schwer, einfach da einen Weg zu finden, der für alle passt und der nicht so verwirrend ist,
Genau, ich stelle mir vor, heutzutage als Jugendlicher, als junger Mann in der Gesellschaft aufzuwachsen, es ist extrem schwer, weil so viele Richtungen Einfluss nehmen über Social Media, jeder will da was erzählen und da seinen Weg zu finden, das ist sehr, sehr, sehr herausfordernd.
Und man braucht ja Vorbilder. Und für die meisten früher waren es halt Kämpfer.
Ja, genau.
Und die haben einfach alles übernommen, was dieser eine Kämpfer halt gelebt hat und vorgelebt hat.
Ja.
Und das kann ja nicht alles schlecht sein oder falsch sein. Deswegen wird die ganze Lebensweise eigentlich über den Kopf werfen.
Ja, genau. Deswegen wäre es auch wichtig, dass so viel gute, prominente Kampfsportler gibt, die schon diese Werte auch leben, die ein Vorbild sind für Junge.
Ja.
Ich bin da zu wenig involviert, wie viel das wirklich gibt, aber kennst du auf jeden Fall besser aus.
Es gibt so viel. Nicht alles ist gut.
Ja,
es ist sehr schwierig, also ich bin froh, dass ich kein Teenager mehr bin, sagen wir so.
Ja, mir geht's genauso.
Also die tun mir wirklich alles sehr leid, die jetzt gerade irgendwie
einen
Weg finden wollen oder müssen,
um
herauszufinden, wer sie überhaupt selbst sind, wer sie sein wollen und,
und vor allem auch
was sie stehen
weiter
wollen.
Mit Arbeitswelt, alles verändert sich, Jobs, die es gestern noch gegeben hat, gibt es morgen nicht mehr und man weiß nicht mehr, in welche Richtung das es geht.
Ja, es gibt vieles, über das man sprechen könnte. Auch Paddy Pimblett ist jemand, der viel drüber gesprochen hat. Einer seiner besten Freunde hat sich ein, zwei Tage, glaube ich, vor seinem UFC-Kampf umgebracht, weil er Depressionen gehabt hat.
Ja.
Und er hat nie gedacht, dass der Kumpel Depressionen hat.
Mhm.
Das sind so Dinge, wo man dann immer denkt, wo er selbst gesagt hat, bitte Jungs, redet miteinander.
Ja.
Das sind so Messages, wo man denkt, bitte.
Genau, das ist so wichtig, solche Messages in die Welt zu setzen, dass Junge, die betroffen sind, denen nicht so offen sind, darüber zu reden, einfach die Augen geöffnet wird.
Ja. Aber ich denke mal, dass es gar nicht so leicht ist, weil du ganz am Anfang vom Interview gesagt hast, den Kopf zu trainieren. Wie kann man denn mental den Kopf trainieren, dass er stärker wird, stabiler wird, dass Dinge nicht schnell aus der Bahn werfen und auch für die Wettkämpfe, dass wirklich, dass man mental stark ist für einen Kampf.
Ja. Ich meine, mental stark zu sein, heißt jetzt nicht immer, den Starken zu geben, sondern oft auch zu wissen, okay, wann gebe ich jetzt noch oder wann stecke ich zurück oder wann reicht es jetzt zum Beispiel vom Training her. Also das ist ja genauso mental stark, wie im Gegensatz, dass man sagt, im Kampf, ich versuche alles zu geben. Mhm. Also es geht in beide Richtungen, finde ich, mentale Stärke, also die Definition.
Ja. Abschließend, gibt es noch etwas, was du in die Kämpferinnen und Kämpfer da draußen mitgeben möchtest? Heute ist speziell Männertag, also was willst du in die Jungs und Männer da draußen mitgeben? Hast du Tipps, Empfehlungen vielleicht für Bücher, YouTube-Tutorials, Podcasts, wo man speziell für Männergesundheit und mentale Männergesundheit ja vielleicht was lernen kann, sich was anschauen kann und vielleicht auch, ja, erzähl uns ein bisschen was über deine Webseite oder wie man zu dir in Kontakt treten kann, dass man von dir was lernen kann.
Ja, es gibt sicher, wenn man jetzt auf YouTube, Spotify die Wörter mentale Gesundheit, psychische Gesundheit eingibt, dann findet man genug Podcasts, wo man sich einmal informieren kann, mal vorsortieren kann, sehen kann, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, ja, mich da an Experten zu wenden, und das kann eine gute Vorbereitung sein für das. Ja, ja, es gibt auch genug Bücher, ja. Ich habe jetzt zwar Adakt, fallen mir jetzt keine irgendwelche Titel ein, aber vielleicht könnte man irgendwie, ich weiß nicht, ob es in die Shownotes irgendwie, kann ich da ein paar Tipps geben dann.
Schreiben, ja.
Ja, genau. Ja. Ja, zu mir selber, meine Homepage vielleicht, gibst du auf die verlinkste, ja. Genau, also ich bin in Wien, bin in der Steiermark. Und sonst einfach meine Empfehlung, ja, versucht euch wirklich, wenn ihr Probleme habt, psychische, mentale Probleme, euch zu öffnen, sucht euch wirklich Experten, Expertinnen, die ihr euch anvertrauen könnt, und nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Das ist so mein Rat, und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch, um eure mentale Gesundheit kümmert.
Und einer meiner Lieblings-MMA-Kämpfer, Darko Banovic, Shoutout an Darko wieder mal. Der hat nach einer schweren Niederlage sich auch einen Mentaltrainer geholt, mit dem monatelang zusammengearbeitet und vieles aufgearbeitet, was ihn vielleicht blockiert hat bei Kämpfe.
Ja. Den hattest du, glaube ich, im Podcast,
oder? Ja, schon sehr oft. Okay. Mindestens dreimal im Jahr.
Okay, ja, cool.
Ja, mit Darko habe ich schon viel erlebt. Ja. Und er ist zum Glück auch nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch sehr offen für alle möglichen Themen und ein richtig gutes Vorbild. Also Jungs, falls ihr da draußen ein besseres Vorbild haben wollt als Andrew Tate, dann bitte schaut euch alles von Darko Banovic an.
Genau. Ja, und ich finde auch richtig super Arbeit, die du leistest mit deinem Podcast, ja, mit Aufklärung und mit den Interviews, und man sieht einfach, du bist mit voller Leidenschaft, mit vollem Herz dabei.
Ja.
Ja, und würde mir wünschen, dass du das so weitermachst.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich will ja, dass die Jungs und Mädels da draußen was lernen über Kampfsport.
Ja,
genau. Ja, ist eine schöne Sportart und eine der die viel gibt, natürlich auch viel nimmt, aber man kann sehr viel lernen.
Ja.
Eine Lebensschule.
Ja, auf jeden Fall. Also Sport ist generell eine gute Lebensschule.
Finde ich ja. Für alles, ja. Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dir auch alles Gute weiterhin. Und Jungs, Mädels da draußen, falls ihr Hilfe braucht, ruft den Wolfgang an.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut. War ein total nettes Gespräch, finde ich. Ja, und wünscht auch alles Gute. Und euch da draußen, passt auf euch.
Dankeschön.
Danke.
Das war Podcast Folge 267 mit dem Mentalcoach und Lebens- und Sozialberater Wolfgang Seidel. Falls ihr Interesse an einem Mentaltraining habt oder mehr über ihn erfahren wollt, dann checkt auf jeden Fall seine Social-Media-Plattformen ab, und ihr findet im Internet unter Wolfgang Seidel, Mentalcoach, alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten. Er hat uns auch Material in den Shownotes gestellt, Links, Buchempfehlungen und weitere Tipps. Sind super interessante Sachen dabei, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich wünsche euch wie immer einen super Start in die Woche. Haut's rein beim Training. Schaut nicht nur auf eure körperliche Gesundheit, sondern auch auf die mentale Gesundheit. Und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.